Guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein, dass wir heute beide hier sein dürfen. Das ist doch auch schön, dass es endlich wieder Gelegenheit gibt, dass wir auch beieinander sein können. Nach langer Zeit nicht immer erst 170 Kilometer hinfahren müssen. Das geht jetzt alles wesentlich schneller. Ja, schön, wieder hier zu sein, euch zu sehen. Ja, aber es sind immer noch Plätze frei. Und wir beten dafür, dass auch die noch besetzt werden. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen. Wir dürfen in deinem Haus versammelt sein. Ja, wir dürfen wissen, du bist mitten unter uns. Und du willst durch deinen Heiligen Geist diesen Gottesdienst auch die Predigt in deiner Hand haben, Herr. So segne du das Wort jetzt schon im Voraus, Herr. Sei du bei uns. Lass uns, wie wir eben schon auch gehört haben, hören und verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja. So, jetzt sieht man mich auch wieder. Ja, ich weiß ja nicht. Ach jo, erstmal über herzliche Grüße natürlich aus der Arche in Lübeck. Es wird mir immer wieder aufgetragen und auch von meiner Frau Juliane. Sie lässt euch herzlich grüßen. Und wie immer ist sie in der Arche heute Morgen wieder mit der Musik beschäftigt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch ab und an auch mal auf unsere Internetseite in Lübeck guckt, auf unsere Predigten. Ich habe letzte Woche da eine Predigt gehalten über das Vaterherz Gottes. Ich habe gesagt, woher kommen unsere Probleme her? Und warum wissen wir oft gar nicht, wo sie herkommen? Weil es sehr lange zurückliegen kann, dass wir Probleme hatten. Das kann in der Kindheit schon anfangen. Man hat das mit unverantwortlichen Leuten zu tun, die nicht gut mit uns umgehen. Ob das die Eltern sind, ob es Verwandte sind, ob es andere sind, ganz egal. Das macht was mit uns. Wenn wir uns nicht wehren können, als Kinder kann man sich gewöhnlich nicht wehren. Was ist dann? Dann macht es trotzdem was mit uns. Wir fangen an, uns gegenüber demjenigen, gegen den wir uns nicht wehren können, in unserem Herzen zu positionieren. Bin ich für alle laut genug? Sonst spreche ich noch ein bisschen lauter. Das ist nur für die Aufnahme. Ja, macht nichts. Ja, aber dann sind wir auf einmal mit dem vierten Gebot konfrontiert. Ja. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Da kannst du den Umkehrschluss bilden. Du kannst sagen, wenn du das nicht tust, wird es dir vielleicht nicht gut gehen und du wirst vielleicht nicht lange leben auf Erden. Was mache ich aber mit jemandem, der sich mir gegenüber immer wieder unverantwortlich verhält? Das kann man uns auch eigentlich gar nicht zumuten, dass wir da noch mit Ehre kommen. Aber dann gibt es ein zweites Gesetz und das heißt: Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Denn mit dem Gericht, wie du den anderen richtest, wird es dir selbst widerfahren. Und auf einmal bist du gefangen. Wie in einem Gefängnis. Du hast den Schlüssel in der Tasche, du kannst raus, aber du weißt es nicht. Warum? Weil dir keiner sagt. Dafür sind wir da. Wir müssen es den Leuten sagen, woran das liegt. Heute mache ich sozusagen die Fortsetzung. Diese Predigt kann man sich ja bei uns übers Internet anhören. Wenn man das möchte. Heute geht es um etwas wesentlich Schöneres als immer nur um Probleme. Das Thema heißt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das ist die Fortsetzung eigentlich von meiner Predigt von letzter Woche. Ihr Lieben, was sind denn eure größten Lebenswünsche? Der Spiegel hat eine Umfrage mit dem Klassiker gemacht. Stell dir vor, eine gute Fee kommt und du hast einen Wunsch frei. Die Antworten sind nicht sehr überraschend. Was meint ihr, steht an erster Stelle? Gesundheit. Klar, danach, und das fand ich schon erstaunlich, kommt der Wunsch nach guten Finanzen noch vor dem Wunsch, nämlich nach Glück in der Familie. So ist die Umfrage. Bei den Kindern übrigens ganz oben ein Haustier. Muss es sein. Und das ist ja auch gut so. Die Tiere sind eine ganz schöne Angelegenheit. Ja, ganz klar, ich fand das erstaunlich. Da sitzt ein Ehepaar am Frühstückstisch, beides ist um die 60, kommt eine gute Fee und fragt den Mann: Du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Und der Mann sagt sofort: Ich wünsche mir eine Frau, die 30 Jahre jünger ist. Wünsche. Kein Problem kannst du haben, sagt die Frau, und schwupps ist der Mann 90. Tja, so ist das mit den Wünschen. Der Mann ist 90. Gut, dass es solche Wunschfeen nicht gibt. Manche Wünsche allerdings wären durchaus leicht zu erfüllen. Du hast mich berührt, was ein Mädchen geantwortet hat auf die Frage nach dem größten Wunsch. Sie sagte nämlich, dass meine Mutter mich mal in den Arm nimmt und mir sagt, dass sie mich liebt. Was sind deine Wünsche? Was wären deine Wünsche an Gott? Unser Predigtdienst zeigt uns auch einen Wunsch, einen Herzenswunsch einer biblischen Person, die sehr bekannt ist, und das ist Mose. Und er hatte einen großen Wunsch. Er sagte: Lass mich sehen deine Herrlichkeit. Und dazu lese ich jetzt aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 33, die Verse 17 bis 23. Der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Feld stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Bis hierhin der Bibeltext. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das wär's doch mal. Oder wie es eigentlich wörtlich heißt, in etwas anderer Anordnung: Lass mich sehen deine Herrlichkeit. Diese Überschrift über den Gottesdienst soll uns auch in den folgenden Überlegungen leiten, und ich möchte drei Impulse dazu geben. Dann hören wir erstmal das Wörtchen, die zwei Wörter: Lass mich. Das kennen wir ja auch aus unserem Leben, ne? Lass mich in Ruhe. Was ist dein Wunsch an Gott? Lass mich. Zweitens sagt er: Sehen. Vom Sehen zum Glauben. Und drittens sagt er: Deine Herrlichkeit. Das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes, lass mich. Das ist dein Wunsch an Gott? Fragezeichen. Ist das dein größter Wunsch an Gott? Immer noch Fragezeichen. Ist es auch Gesundheit und ein langes Leben, gute Finanzen und Glück in der Familie? Ist ja alles berechtigt, keine Frage. Oder sind es im Moment ganz andere, vielleicht kleinere, aber dafür auch ganz konkrete Wünsche? Eins können wir schon mal von Mose lernen: Der sagt Gott seine Wünsche. Andere tun das nämlich nicht. Die erwarten, dass man weiß, welche Wünsche der andere hat. In Ehen ganz berühmt. Aber es ist ein anderes Thema. Der vertraut Gott und sagt ihm seine Wünsche. Er vertraut, dass Gott ihn hört. Ein paar Verse vorher lesen wir, Mose redete mit Gott, wie Freunde miteinander reden, in Vers 11. Und aufgrund dieser engen Freundschaft sagt Mose den Wunsch: Er wollte vor allem, dass seine Beziehung zu Gott gestärkt würde. Und dazu möchte ich etwas Greifbares, Sichtbares. Mose will Gott sehen. Herrlichkeit sehen. Nein, eigentlich will er nur Gottes Herrlichkeit sehen. Er weiß sehr wohl, dass Gott auch dunkle, für uns Menschen fremde Seiten hat. Er hat erlebt, wie die Soldaten des Pharaos mit Ross und Reiter im Meer ertranken. Und gerade eben hat er sich durch Gott beauftragt gefühlt, ein furchtbares Strafgericht auch unter den Israeliten zu vollziehen, nach dem Tanz um das goldene Kalb und den damit verbundenen Götzendienst. Das ist das, was wir gegenwärtig gerade in Israel erleben. Das ist der Ursprung gewesen für diesen Krieg. Durch dieses Strafgericht mussten viele Menschen sterben. Darum will Mose eigentlich nur das Schöne an Gott sehen, seine Herrlichkeit. Das ist ja auch sehr verständlich. Mir geht es ehrlich gesagt auch so. Ich wünsche mir manchmal viel, viel mehr sichtbare, fühlbare, spürbare Beweise von Gottes Gegenwart. Wie geht es euch? Ich würde auch so gerne Gottes Herrlichkeit sehen. Ich leide darunter, dass Gott oft so verborgen ist. Ich leide daran, dass Gebete nicht immer erhört werden, dass Gott auch Leid zulässt. Dietrich Bonhoeffer kennt dieses Gefühl auch. Er sagt, die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Mose will Gottes Herrlichkeit sehen. Für Mose war dies offensichtlich kein vermessener, völlig unrealistischer Wunsch, sondern er rechnete mit Gottes Gegenwart. Er rechnete damit, ja, er erlebte es, dass man mit Gott ganz real kommunizieren kann, dass Gott uns nicht nur hört, sondern dass Gott auch antwortet. Für uns im 21. Jahrhundert ist diese Vorstellung bei den meisten Leuten ziemlich fremd. Es gibt schon noch ziemlich viele Menschen, die glauben, dass es irgendwie einen Gott geben muss, der hinter allem steht. Wir haben das gerade gehört im Fernsehen, wer diese Vorbereitung auf die Wahl beobachtet hat. Da sagt auf einmal einer aus dem Publikum, Frau Weidel, glauben Sie an Gott? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, was ihre Antwort war. Sie hat gesagt, was ich gerade vorgelesen habe. Ich glaube schon, dass da irgendwas sein muss. Das ist kein Glaube. Das ist Ahnungslosigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Ja, das trifft aber die heutige Sicht ganz gut. Wer sagt, dass Gott mit ihm geredet hat oder dass er gar Gott gesehen hat, der würde zum Arzt geschickt, vielleicht zum Psychiater oder gar in die Klinik. Die Leute glauben das einfach nicht, die können sich das nicht vorstellen. Der hat wohl eine Meise, sagt der eine oder andere. Mose würde wohl eingewiesen werden. Doch es ist trotzdem so, Gott ist da. Das ist nicht nur ein Gedanke, eine Einbildung oder eine Idee. Er ist da und er zeigt sich, wenn auch oft anders, als wir es uns wünschen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Vom Sehen zum Glauben möchte Mose sehen. Und darin ist er uns modernen Menschen auf einmal ganz, ganz nahe. Denn unser ganzes Leben ist ja auf Sehen ausgerichtet. Wir sind Augenmenschen. Wir neigen dazu, nur das zu glauben, was wir selbst gesehen und am besten überdies noch fotografiert und gefilmt haben. Warum wird in Deutschland nahezu jede zweite Ehe geschieden? Weil in der Welt die meisten Ehen mit den Augen geschlossen werden. Und hinterher kommt das böse Erwachen vielleicht hier und da. Ja, unser ganzes Leben ist auf Sehen ausgerichtet. Was wir sehen, was wir hören, damit erzählen wir uns eine Geschichte. Und die Geschichte, die wir uns erzählen, das ist dann unsere Wahrheit. Die stimmt aber oft nicht, diese Wahrheit. Was wäre die schönste Taufe ohne Fotos und Film? Wir hatten ja eine Taufe mit 15 Leuten. Und die Fotografen standen so vor dem Taufbecken, dass man hinten gar nichts mehr gesehen hat. Ja, ich musste sie erstmal anregen, dass sie mal auf die Seite gehen, dass wir auch was mitkriegen. Was wäre denn der beeindruckendste Urlaub ohne die entsprechenden Selfies? Wir haben die tief sitzende Vermutung, dass Bilder Beweise sind. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir durch bearbeitete Bilder auch gewaltig in die Irre geführt werden können. Das ist das Problem mit den Computern heutzutage. Ich habe sowas auch, ich habe das gesehen. Ich bin in Flintbek aufgewachsen, da floss die Eider durch. Und am 1. April stand auf einmal ein Bild in der Zeitung, dass da zwei Vögel, die es hier überhaupt nicht geben kann. Und ihr glaubt nicht, wie viele da auf der Brücke standen und geguckt haben. Ja, man guckt. Gerade bei unseren bildorientierten Menschen können wir uns mächtig täuschen oder auch getäuscht werden. Ein Medienfachmann hat mal gesagt, nichts ist so subjektiv wie das Objektiv einer Kamera. Weil man immer auswählt und weglässt. Deswegen werden wir durch die Bildberichterstattung nur vermeintlich gut und seriös informiert, in Wirklichkeit oftmals aber getäuscht und manipuliert. Offensichtlich können wir unseren Augen doch nicht so trauen, wie wir das meinen. Und dennoch, Mose will sehen. Und ist uns modernen Menschen darin erstaunlich nahe. So wie Thomas, der zweifelnde Jünger, der nach der Auferstehung Jesu gesagt hat, wenn ich nicht selber sehe und fühle, kann ich nicht glauben. So sind die Menschen heute drauf. Ich glaube, das ist der berühmte Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann höre ich eine Predigt von Professor Gitt, eine Evangelisationspredigt, da kam eine Frau zu ihm und sagte, ich glaube nur das, was ich sehe. Und da guckt Professor Gitt guckt sie an und sagt, und sie sieht, sie hat ja ein paar schöne Haarnadeln in dem Haaren. Und dann sagt er zu ihr, nehmen Sie doch mal zwei Haarnadeln raus und gehen Sie doch mal da an die Wand. Und da ist doch so ein komisches Ding mit zwei Löchern drin. Da stecken Sie doch mal auf jeder Seite eine von diesen Haarnadeln rein. Und die Frau sagt entsetzt, da ist Strom drin. Und was sagt Professor Gitt? Ich sehe nichts. Ja, man muss es den Menschen manchmal beibringen. Und solche Beispiele sind ja gar nicht schlecht, damit Menschen mal was verstehen. Man wählt immer etwas aus und man lässt auch etwas weg, was einem nicht gefällt. Was sagt denn Jesus zu Mose? Er sagt, selig sind, er sagt das im Neuen Testament, nicht mehr zu Mose, der war da nicht mehr. Selig sind die nicht sehen und doch glauben, in Johannes 20, Vers 29. Offensichtlich meint Gott, es kommt doch nicht so sehr auf das Sehen an, wie wir meinen. Auch Moses Wunsch, Gottes Herrlichkeit direkt zu sehen, wird ihm verwehrt. Gott sagt nein. Aber die Begründung verwundert doch. Er sagt einfach nicht einfach, ich bin unsichtbar, sondern er sagt, das würdest du nicht überleben. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, sagt Gott. Warum eigentlich? Die Bibel sagt uns, dass Gott voller Liebe ist, zugleich ist er aber unglaublich rein und heilig. Und dass wir Menschen in unserer Unvollkommenheit, Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit diesen Anblick gar nicht aushalten können. Schon Jesaja zitterte, als er in einer Vision nur den Thron Gottes erblickte. Und er sagte, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Also, ich bin ein sündiger Mensch, so heißt es in Jesaja 6, Vers 5. Der große russische Schriftsteller Leo Tolstoi erzählte mal die Geschichte vom König, der Gott sehen wollte. Er ließ die besten aller Weisen, Gelehrten und Priester zusammenrufen und sagte, zeigt mir Gott. Und keiner konnte das tun. Da kam ein einfacher Hirte zum König und sagt, ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Ja, wie hat er das denn gemacht? Dann führte er den König auf einen freien Platz und zeigte ihm die Sonne. Und sagte zu ihm, sieh genau da hinein in die Sonne, sagt er. Der König hob seine Augen und wollte hineinsehen. Er schrie auf, ich werde ja ganz geblendet, willst du mich umbringen? Aber König, sagt der Hirte, das ist doch nur ein kleines Ding der Schöpfung, wie ein kleiner Funke eines großen Feuers. Der Schöpfer ist noch viel größer und heller. Wie willst du mit deinen schwachen Augen Gott sehen? Suche ihn mit den Augen des Herzens. Das ist eine weise Antwort. Suche ihn mit den Augen des Herzens. Wir werden das wohl aushalten müssen, dass Gott in diesem Leben hier auf der Erde unsichtbar für uns bleibt und manchmal auch weit weg erscheint. Aber im Himmel, wenn wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott sind, dann sieht die Sache ganz anders aus. Paulus sagt im 1. Korinther 13, Vers 12, jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel, dann aber schauen wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich habe keine Vorstellung, wie er aussieht, aber ich glaube, wir werden ihn alle erkennen. Und doch, auch wenn es dem Mose verwehrt wurde, Gottes Herrlichkeit direkt anzuschauen, so hat Gott ihm doch auf andere Weise seine Herrlichkeit sehen lassen. Deine Herrlichkeit, sagt Mose, will ich sehen. Das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes. Lass mich sehen, deine Herrlichkeit, das war der Wunsch des Mose. Ich habe eigentlich noch keinen kennengelernt, der mir das auf Anhieb gesagt hat. Ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Es kommt auch irgendwann, aber nicht zuerst. Interessant ist, dass ganz ähnliche Worte im Johannesevangelium zu finden sind, aber nicht als Wunsch, sondern als Erfahrung. Was haben wir gelesen? Und das Wort ward Fleisch. Damit ist gemeint, Gottes Sohn, Jesus kam zu uns, wurde Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut, und wir sahen seine Herrlichkeit. Damit ist gemeint, als Jesus zu uns gekommen ist, in diese Welt, da konnte man tatsächlich Gottes Herrlichkeit sehen mit den Augen. Aber eine ganz andere Herrlichkeit, als wir Menschen uns das gedacht hatten. Kein strahlender, hellgleißender Himmelsglanz, sondern eine Herrlichkeit der Liebe war das Ding. Eine Herrlichkeit des Dienens. Eine Liebe, die bereit war, bis ans Kreuz in den Tod zu gehen für uns. Das ist Gottes ganz andere Herrlichkeit. Und von dieser Liebe können wir lernen und selber anderen Liebe zeigen. Wie es der Taufspruch von Jona Elias sagt, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Nun ist ja Liebe ein großes Wort. Das kann man ja so und auch ganz anders sehen. Aber Gottes Liebe zu erfahren, das hat mit dem, was die meisten Menschen auf der Erde sich darunter vorstellen, mal rein gar nichts zu tun. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die er in Jesus gezeigt hat, die wir im Glauben erkennen können, dass er uns liebt. Es heißt sogar, er hat uns zuerst geliebt. Und er hat uns gesucht und er hat uns gefunden, als wir nicht nach ihm fragten. Römerbrief. Machen wir gerade in der Bibelstunde. Haben wir gerade angefangen. Dauert bis Weihnachten, bis wir damit fertig sind. So. Dass er als Freund mit uns durchs Leben geht, dass er auch dann noch zu uns hält, wenn wir am Boden sind, wenn so gar nichts Liebenswertes an uns ist, wenn niemand uns auch noch zu uns hält. Diese Liebe und Freundschaft und Vergebung von Jesus, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und diese Liebe ist ansteckend. Wenn zu mir jemand ins Seelsorgegespräch kommt, ich habe ja immer Mittwoch Sprechstunde und auch manchmal außerhalb, bevor der mir überhaupt was erzählt, werde ich ihm sagen, erstens, ich bin ordiniert und unterliege der Schweigepflicht. Was wir hier sprechen, das ist hier in diesem Raum und geht hier nicht wieder raus. Und das Zweite ist, es ist ganz egal, was du mir erzählst. Egal, was da kommt, ich werde dich niemals verurteilen. Ich kann auf mein eigenes Leben gucken, habe meine eigenen Fehler gemacht. So ist das. Aber ich erwarte von dir, dass du mir die Wahrheit sagst, sonst kann ich dir nicht helfen. Und das hat Wirkung, das funktioniert. Das ist ein ganz anderer Anfang, ein Seelsorgegespräch anzufangen. Die Liebe Gottes ist ansteckend. Sie hilft uns, auch andere zu lieben. Und diese Liebe öffnet uns die Augen, dass wir erkennen, wo unser Leben und wo in unserem Leben wir Gottes Herrlichkeit erlebt haben, wo wir Spuren Gottes in unserem Leben entdecken können, wo er uns in Liebe und Güte begegnet ist. Könnt ihr euch noch an euer Bekehrungserlebnis erinnern? Ich habe es ja schon mal gesagt, es war schön, dass es draußen schon dunkel war. Ich bin nach Hause gehüpft wie ein Mastkalb, sagt die Bibel. Und das als, naja, fast erwachsener Mann. Ich war ja 19 Jahre alt. Wie war das noch bei Mose? Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Das sagt Gott als Antwort zu Mose. Und ihr werdet es nicht glauben, aber Gott schützt Mose ganz liebevoll in dem, was er sagt, indem er die Hand über ihn hält. Und dann sagt er etwas Großartiges, dann will ich meine Hand von dir tun und darfst hinter mir hersehen. Aber beim Sehen soll es nicht bleiben, wir dürfen auch laufen. Das bedeutet ja, du kannst ja doch meine Herrlichkeit sehen, aber erst im Rückblick. Du kannst hinter mir hersehen, die Spuren meiner Liebe und Güte in deinem Leben. Schau doch mal genau hin. Schau mal genauer hin. Wie oft hast du schon etwas geahnt von Gottes Nähe, von Gottes Gegenwart? Dass Gott da war. Oftmals merken wir das erst im Rückblick. All die guten Dinge, die Gott uns getan hat, die wir so oft vergessen oder etwa als selbstverständlich annehmen. Das sind Zeichen seiner Liebe, Zeichen seiner Herrlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass wir viel öfter fragen, Gott, wo bist du? Wenn was schief geht, wenn wir in Not sind, wenn wir Gott nicht verstehen. Und dann klagen wir und können Gott nicht verstehen. Gott, warum lässt du das zu? Das ist ja auch eine Frage, die man immer wieder hört, die dir aber so keiner beantworten kann. Gottes Gedanken und Wege sind so ganz anders wie unsere. Und doch fragen wir, wo bist du, Gott? Auch das dürfen wir fragen. Wir dürfen fragen, wir dürfen auch klagen. Doch wie wäre es, wenn wir mal schauen, wo überall etwas gut ging im Leben? Und wenn wir dann fragen, wo warst du, Gott? Das ist ja dann schon fast peinlich, ne? Wenn wir dann fragen, wo warst du, Gott? Und aber erkennen, du warst da, mit deiner Herrlichkeit. Im Rückblick kann ich es dankbar entdecken und staunen. Wo warst du, Gott, an meinem allerersten Tag, als ich gesund im Arm meiner Mutter lag? Wo, als ich einfach spielend diese Welt vergaß? Wo, als ich stolz auf meinem ersten Fahrrad saß? Wo warst du, als ich meine Prüfungen bestand? Ja, das habe ich mich im Nachhinein auch nicht mehr gefragt, als ich die Sprachen lernen musste, Griechisch, Hebräisch und Latein gleichzeitig. Da habe ich mir gedacht, das schaffe ich nie. Und der Herr war da, der hat Gnade geschenkt. Ich habe meine Scheine gekriegt, sonst hätte ich nach Hause gehen müssen nach dem Anfangsstudium. Das muss in einer bestimmten Zeit funktionieren. Wo warst du, Gott? Ich glaube, du warst dabei. Wo warst du, Gott, bei jenem Sonnenuntergang, als ich im Farbenmeer nur noch nach Atem rang? Wo warst du, als Musik die Sprache mir verschlug und aus dem Trübsinn mich zurück ins Helle trug? Wo warst du, Gott, wenn ich ein Fest gefeiert hab und es um mich nur lachende Gesichter gab und wenn wir fanden, dass das Essen köstlich war? Ja, wo war er denn? Er war natürlich dabei. Das wird mir langsam klar. Wo warst du denn, als dein Arzt von glatter Heilung sprach? Wo, als ich mir beim Treppensturz das Bein nicht brach? Wo, als ich bremsend schon den Abgrund vor mir sah? Wo warst du, Gott? Wo war er denn? Ich denke heute, du warst da. Ich denke heute, du warst da mit deiner Herrlichkeit. Wir haben sowas auch in der Literatur. Mir ist der Name von dem guten Mann, fällt mir gerade nicht ein, aber der schrie, als er auf dem Krankenbett lag, im Krieg verwundet, wo bist du denn, Gott? Wo ist denn euer Gott? Wenn ich mich hier umgucke, wie die Menschen hier leiden und sterben und innerlich verfaulen, sagt er, wo bist du denn? Und dann will man mit Gott auf einmal nichts mehr zu tun haben, weil man etwas Negatives sieht. Dann wird gesagt, ja, wenn es einen liebenden Gott gäbe, dann würde das ja gar nicht passieren. Aber wo kommen denn die Dinge in dieser Welt her? Die kommen doch nicht von Gott. Das ist alles menschengemacht. Und darum müssen wir uns auch mal drauf einlassen. Wo warst du, Gott? Mit deinem Glanz, mit deiner Nähe, lass mich deine Herrlichkeit sehen, immer mehr in meinem, in deinem, in unserem Leben. Amen. Das war doch mal ein schönes Wort, oder? Nicht immer so anstrengend wie sonst, wenn ich komme. Herr Jesus, wir danken dir für das Wort. In der Tat, ein schönes Wort. Du bist einfach nur da. Und du bist immer da. Egal, was in unserem Leben gerade passiert, du bist da. Und auch wenn wir negative Dinge erleben und erfahren und erdulden müssen, bist du immer noch unser liebender Gott. Du lässt manches in unserem Leben zu, das verstehen wir nicht. Aber du hilfst uns da raus, weil du da bist und weil du uns lieb hast. Und wir dürfen dir und deiner Liebe vertrauen. Wem sonst sollten wir vertrauen, wenn nicht dem, was du uns zugesagt hast? Du bist da. Aber wir sehen es, wie wir heute gehört haben, wenn wir dir hinterher sehen, im Nachsehen. Du hast gesagt, der Glaube kommt vom Schauen und nicht das Schauen vom Glauben. Wir haben dir gesagt, tu mal einige Wunder, dann wollen wir dir glauben. Und du hast gesagt, du glaubst nicht, wenn du siehst, und du glaubst auch nicht, wenn du nicht siehst. Darüber sollten wir nachdenken. Du hast uns deine Herrlichkeit gezeigt, immer wieder in unserem Alltag und auch in unseren Versammlungen, wenn wir beieinander sind als deine Kinder. Danke für deine Liebe. Amen. Amen.